온다.
기온다.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Liebe Gemeinde, dieses Online-Info 181 wäre fast ein Paraguay-Special geworden, aber ein bisschen mehr haben wir doch noch zu bieten. In Paraguay stehen Wahlen an und der fortschrittlichere Teil der Bevölkerung hofft auf den Beginn eines Wandels, weg von den alten Seilschaften der Diktatur. Wir haben den britischen Reporter Marcus Plate hingeschickt, um dem Land auf den Zahn zu fühlen und uns mit Infos aus erster Hand zu versorgen. Neben einer Einführung erfahrt ihr so auch von einer Demonstration für freie Radios sowie von einem aktuellen Fall haarsträubender Repression. Mr. Plate wird übrigens Mitte nächster Woche weitere Infos auf unsere Homepage laden. Anklicken lohnt sich also. Torge Löding begab sich unterdessen nach Managua, wo sich Vertreter der mittelamerikaweiten Kampagne gegen Flexibilisierung der Arbeitswelt trafen, um einer weiteren Demontage der Arbeitnehmerrechte in Zentralamerika entgegenzutreten. Was dabei herauskam, erfahrt ihr hier. Viele wissen, dass Mais das Grundnahrungsmittel Nummer 1 in Mexiko ist. Einige haben auch schon mal was von Genmais und Monsanto gehört. Aber mit welchen Tricks der Genmais nach Mexiko gebracht wurde und warum er dort aber immer noch nicht angepflanzt werden darf, berichtet euch Juliane Schumacher in ihrer hörenswerten Reportage. Bei so viel Information sieht es mit der Musik mal wieder mager aus. Aber neben ein paar munteren Klängen paraguayischer Folklore haben wir diesmal exklusiv eine Eigenproduktion aus dem Hause Matraca im Gepäck.
You are a donkey, Mr. Danger.
Unschwer zu erkennen, welcher Präsident da der Schauter ist. Paraguay ist für viele ein weißer Fleck auf der lateinamerikanischen Landkarte oder auch eine Insel umgeben von Land, wie es der paraguayische Autor Augusto Roa Bastos einmal beschrieb. Paraguay ist bis heute eines der ärmsten Länder Südamerikas. Das hat gleich mehrere Gründe. Von 1865 bis 1870 führte Paraguay Krieg gegen Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das zuvor starke Paraguay verlor nicht nur den Krieg und damit 50% seines Territoriums und den Zugang zum Meer, sondern auch über 50% seiner Bevölkerung. Insgesamt sollen bei dem Krieg auf allen Seiten um die 2 Millionen Menschen ums Leben gekommen sein. Von diesen Verlusten hat sich Paraguay bis heute nicht erholt, auch wenn es in den 1930er Jahren einen Krieg gewinnen durfte. Der Chaco-Krieg gegen Bolivien brachte Paraguay viel Land, nicht aber das erhoffte Öl. In diesem brutal geführten Krieg kämpfte auch ein junger deutschstämmiger Leutnant, Alfredo Stroessner. Der spätere General putschte sich 1954 an die Macht Paraguays. Es folgte eine 35-jährige Militärdiktatur, der nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 400 und 3000 Oppositionelle zum Opfer fielen. Etwa 2 Millionen Menschen gingen ins Exil. Stroessners strammer Antikommunismus und seine Zusammenarbeit mit anderen südamerikanischen Militärdiktaturen brachten ihm finanzielle Unterstützung durch die USA sowie 1973 den Bayerischen Verdienstorden ein. Erst 1989 musste Stroessner die politische Macht an die von ihm gegründete Colorado-Partei abgeben.
Somos unidos, somos hermanos, somos paraguayos, somos colorados.
Zwar gibt es seitdem keine Militärdiktatur mehr, aber an den Verhältnissen hat sich wenig geändert. Noch immer ist die Colorado-Partei an der Macht und wer was werden will, muss Parteimitglied sein. Das Land wird nicht gerecht verteilt, sondern an regierungsfreundliche Politiker, Geschäftsleute und Militärs vergeben. Über 80% des Bodens sind im Besitz weniger Familien, nicht nur aus Paraguay, sondern auch aus Brasilien und Argentinien. Die starke Exportwirtschaft kommt einem Ausverkauf des Landes gleich, an dem nur wenige verdienen. Die notwendige Landreform hat bis heute nicht stattgefunden. Atanasio Galeano vom Radio Cacique wettert: Wir glauben also, dass dieser Rohstoffreichtum der ganzen paraguayischen Bevölkerung zugutekommen sollte. Allerdings landet das, was an Rohstoffen vorhanden ist, in den Händen von 2% der Bevölkerung und das ist nicht gerecht. Wir fordern mehr Ausgleich, wir fordern mehr und bessere Verteilung des Reichtums. Nun stehen am 20. April Wahlen an und der noch amtierende Präsident Paraguays, Nicanor Duarte, hat Angst. Das klingt dann ungefähr so. Grund für diesen Totalausfall ist der drohende Wahlverlust seiner seit 60 Jahren an der Macht stehenden Colorado-Partei. Denn der populäre ehemalige Bischof Fernando Lugo steht an der Spitze eines breiten Wahlbündnisses unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Colorado muss weg. Doch was danach passiert, weiß noch keiner so genau. Da neben Gewerkschaften und Kleinbauern auch Großgrundbesitzer im Bündnis vertreten sind, dürfte es mit der versprochenen Landreform schwierig werden. Dennoch gibt sich Galeano vorsichtig optimistisch. Deshalb glauben wir, dass eine neue politische Regierung auf irgendeine Weise einen kleinen Fortschritt bedeuten wird für die politische Realität des Landes, der Region und warum nicht auch der Welt. Unser reisender Reporter wird übrigens genauer über den Wahlkampf und die Hintergründe berichten. Ab ungefähr dem 15. April abrufbar auf unserer Homepage www.npla.de/onda.
Paraguay. Letzten Donnerstag demonstrierten in Asunción 500 Mitarbeiter von nichtstaatlichen Lokalradios vor dem paraguayischen Senatsgebäude. Sie forderten von der CONATEL, der Nationalen Kommission für Telekommunikation, die Auflagen, denen die Lokalsender unterliegen, zu ändern. So dürfen Gemeinderadios nur mit 50 Watt bei geringer und höchstens 150 Watt bei größerer Reichweite senden.
50 Watt, das bedeutet, dass im Umkreis von 3 bis 4 Wohnblocks zugehört werden kann. Das verletzt das Recht auf freie Meinungsäußerung in deiner Stadt oder Gemeinde. Besonders im Landesinneren, in den dünn besiedelten ländlichen Gebieten, ist das Radio das einzige Kommunikationsmittel. Und diese Gemeinderadios werden vom paraguayischen Staat verfolgt.
So Alcides Villamayor, der Sekretär der Comunica, dem paraguayischen Verband für Gemeindekommunikation. Gerade in den ländlichen Gebieten Paraguays werden durch diese Regelungen die Radios Comunitarios also illegalisiert. Deutlich wird die Nutzung des Radios als Hauptkommunikationsmittel für die in ländlichen Gebieten lebenden Menschen an den täglichen Sendeminuten, die einige Lokalradios freigeben. In dieser Zeit haben die Hörer die Möglichkeit, Informationen mit Familie, Freunden und Bekannten auszutauschen. Besonders indigene Gruppen kommunizieren auf diese Weise untereinander.
Lucisa Beniste gibt ihrer Verwandten in der Colonia 12 Bescheid, dass ihr Sohn Ramon sehr krank geworden ist und dass sie bitte in die Comunidad Mascala Guaya kommen soll. Pablo Mireles bittet Cristóbal Mireles, dass er nach Roca Silva kommen solle, weil es Interessenten für seine Tiere gibt.
Der Verband Comunica betrachtet die Einschränkungen durch die CONATEL als Verletzung der Meinungsfreiheit.
Hay que romper el monopolio mediático. Estos modelos concentran más capital, tienen más voz.
Man muss das Medienmonopol brechen. Diese Modelle konzentrieren mehr Kapital, sie haben mehr Einfluss, mehr Wähler. Sie haben die parlamentarische Mehrheit, sie führen die Justiz und die Regierung und sie lassen uns glauben, sie seien Regierungen des Volkes. Unser Kampf ist der kollektive Besitz. Wir müssen uns zusammentun und unsere eigenen Kommunikationsmedien schaffen. Die Medien gaukeln uns Meinungsfreiheit vor. Diese Freiheit besitzen aber nur diejenigen, die das Geld haben.
Un culto a una libertad de expresión, que es la libertad.
Vergeblich hatten die Teilnehmer der Demonstration auf ein Gespräch mit den Vertretern der CONATEL gewartet. Im Rahmen dieses öffentlichen Protestes luden die Comunica und die AMAC Paraguay, der Verband der Radios Comunitarios, auch die Präsidentschaftskandidaten Fernando Lugo, Blanca Ovelar und Lino Oviedo zu einem Zusammentreffen an der staatlichen Universität ein. Ihr Anliegen war es, einen konstruktiven Dialog zwischen unabhängigen Medien und dem Staat aufzubauen und gleichzeitig noch einmal auf die starke Einschränkung der Lokalmedien aufmerksam zu machen. Auch in diesem Fall stießen die Mitarbeiter der Lokalradios auf taube Ohren. Keiner der möglichen Volksvertreter war am Ende bereit, mit den Basismedien in Dialog zu treten. Angesichts einer drohenden Niederlage der herrschenden Colorado-Partei bei den Wahlen am 20. April nimmt die Repression gegen die opponierenden Bauernorganisationen zu. Die Kleinbauern in Paraguay stellen die stärkste und sichtbarste Opposition gegen das seit 60 Jahren herrschende Colorado-Regime dar. Gegen Thomas Sayas, Sprecher der Kleinbauernorganisation Asagrappa, läuft seit dem 3. März ein Haftbefehl wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Laut Anklage, die auf einer Anzeige von Großgrundbesitzern aufbaut, soll Sayas an besagtem Tag in Alto Paraná einen Mord begangen haben, befand sich jedoch zur fraglichen Zeit in einer Sitzung mit weiteren Bauernsprechern in Paraguays Hauptstadt Asunción.
Gestern wurde ein Antrag auf Haftverschonung eingereicht, wegen Mangel an Beweisen, da ich mich ja am Tag der Tat 350 Kilometer entfernt befand. Daraufhin tauchten weitere 4 Haftbefehle gegen mich auf, also habe ich jetzt 5 wegen verschiedener Fälle. Außerdem habe ich Informationen, dass, wenn sie mich verhaften, sie mich im Gefängnis exekutieren würden.
Die Gründe für die fingierte Anklage liegen laut Sayas im Widerstand der örtlichen Bauerngemeinden gegen die Sojamonokultur in der Region, die sich zum Großteil in brasilianischem Besitz befinden. Die Proteste der betroffenen Bauerngemeinden sind so stark, dass derzeit in einigen Departements die Sojaernte unter Polizeischutz eingefahren werden muss. Sayas kandidiert außerdem für die Arbeiterpartei für den Senat und hat angekündigt, dass er im Falle seiner nicht unwahrscheinlichen Wahl aus dem Kongress heraus gegen die Großgrundbesitzer kämpfen werde.
Sie wissen, wenn ich ins Parlament komme, werden meine Hauptziele Steuern auf den Sojaexport und auf den Großgrundbesitz sein. Das stört sie natürlich und deshalb werde ich nicht nur politisch und juristisch verfolgt, sondern ich werde auch anders bedroht und wir wissen, dass sie diese Drohungen auch wahrmachen können.
Der paraguayische Staat fördert die Sojamonokultur nach Kräften. Während zur Zeit der Stroessner-Diktatur der Exportzoll für Agrarprodukte noch bei 12% lag, ist dieser Satz seither kontinuierlich gesunken und von der Regierung Nicanor Duarte komplett abgeschafft worden. Die Sojawirtschaft hat dabei verheerende Folgen für das Sozialgefüge und die Umwelt Paraguays. Riesige Waldflächen sind in den letzten 20 Jahren abgeholzt worden. Der massive Pestizideinsatz vergiftet ganze Landstriche und macht auch vor den Bauerngemeinden nicht Halt. Pestizide würden sogar gezielt auf die Menschen gesprüht, so der Vorwurf der Gemeinden. Gleichzeitig hat noch Präsident Duarte die Militarisierung Paraguays und die Kriminalisierung protestierender Bauerngemeinden vorangetrieben. Denn gegen dieses Agroexportmodell zum Nutzen sehr weniger und die Militarisierung macht sich zunehmend Widerstand breit.
In memoria de nuestros mártires, su sangre derramada jamás será olvidada y lucharemos en la calle hasta que justicia se haga. El emperador Suntra, bless!
El gobierno el Suntra se quiere tomar.
Ni bestia! Mit einem Konzert des panamesischen Politrappers El Emperador endete am Freitag der Kongress Sklaverei im 21. Jahrhundert in Nicaraguas Hauptstadt Managua. Rund 200 Aktive aus Gewerkschaften, Kleinbauernvereinigungen, Frauengruppen und Nichtregierungsorganisationen aus 6 Ländern Zentralamerikas waren zusammengekommen, um über ihre regionale Kampagne gegen die Flexibilisierung der Arbeitswelt zu diskutieren. Die kostarikanische Organisation für Arbeitsrechte ASSE PROLA entwickelte vor 5 Jahren die Idee für die Kampagne als Antwort auf den fortschreitenden Abbau sozialer und gewerkschaftlicher Rechte. Fast 80 Organisationen aus Zentralamerika beteiligen sich daran. Mit dem Wort Sklaverei fehlten die Veranstalter ein provokantes Motto für ihren Kongress. Ariane Grau von ASSE PROLA erklärt warum. Als ich Jugendliche war, da waren alle überzeugt, dass das 21. Jahrhundert besser sein werde als das 20. Alle sagten, dann werden drängende Probleme gelöst sein, wie Armut und soziale Ungerechtigkeit. Die Wirklichkeit sieht am Anfang des neuen Jahrhunderts allerdings ganz anders aus. Von den erstrittenen Rechten gingen viele verloren oder werden heute in Frage gestellt. Bei allen Fortschritten in moderner Technologie und Kommunikation bemängelt Ariane Grau den Verlust sozialer Schutzrechte der Arbeitnehmer. Was für große Unternehmen mehr Flexibilität bedeutet, bringe den Beschäftigten weniger Freiheit, lautet ihre Formel. Die wichtigsten Instrumente der Befürworter des Neoliberalismus sind die vom Internationalen Währungsfonds IWF verordneten Strukturanpassungsmaßnahmen und Freihandelsabkommen wie NAFTA oder jetzt CAFTA in Zentralamerika, das mit Ausnahme von Costa Rica vor 1 bis 2 Jahren in allen Teilnahmestaaten in Kraft getreten ist. Aus Sicht der Arbeitsrechte ist die Konsequenz fatal, wie das Beispiel Honduras zeigt. Dort hat jeder 4. Beschäftigte seine Arbeitslosenversicherung verloren und 8 von 10 Arbeitnehmern werden gezwungen, unbezahlt weit mehr als die vereinbarten 8 Stunden am Tag zu arbeiten, wollen sie nicht ihren Job verlieren. Das ist illegal, denn mit Ausnahme von El Salvador haben alle Regierungen Zentralamerikas die Statuten der Internationalen Arbeitsorganisation ILO der Vereinten Nationen offiziell anerkannt. Aber im Jahr 2008 existieren viele Rechte nur noch auf dem Papier und die Liste der unhaltbaren Zustände ist lang, die oftmals an den Frühkapitalismus oder an Sklaverei erinnern. Aus Nicaragua berichtet Dolores Jaraquin vom Netzwerk für Solidarität und kommunale Entwicklung von der Erfahrung mit den Maquilas genannten Billiglohnfabriken. Die Maquila-Produktion hat in ganz Zentralamerika den größten Einfluss auf die Entwicklung der Arbeitswelt. Insbesondere in Nicaragua, wo die Maquilas als mögliche Lösung für Armut und Arbeitslosigkeit gesehen wurde. Leider haben sie nichts anderes gebracht als extreme Ausbeutung und Umweltverschmutzung. Dort gibt es auch die stärkste Repression gegen Gewerkschafter. Repression bedeutet in Nicaragua genau wie in Honduras, El Salvador und sogar Costa Rica die Existenz schwarzer Listen, die unter den Unternehmen zirkulieren. Auf diesen Listen sind Gewerkschafter notiert, die somit keine Chance auf eine Neuanstellung haben. Das ist gesetzeswidrig, aber die Regierungen täten nichts dagegen oder, so die Kritik, stünden oftmals sogar offen auf Seiten der Unternehmer. Lebensgefährlich ist der Einsatz für Menschenrechte indes in Guatemala und Panama. In Guatemala wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Gewerkschafter, Campesinos und oppositionelle Politiker ermordet. Aber auch im Kanalland Panama stehen politische Morde mittlerweile auf der Tagesordnung, berichtet Jaime Caballero von der Bauarbeitergewerkschaft Suntrax. In Panama erleben wir zurzeit heftige Anschläge auf die Freiheit der Gewerkschaften. Das geht so weit, dass in den vergangenen 6 Monaten 3 Vorstandsmitglieder ermordet wurden. Sie wurden Opfer von transnationalen Bauunternehmen wie Odebrecht und ihren Verbündeten in der Regierung. Die ersten Opfer waren Osvaldo Lorenzo und Luis Arguelles im August vergangenen Jahres. Am 20. Februar wurde schließlich der Kollege Irony Smith hinterrücks erschossen. Sogar viele Aktive aus anderen Ländern wussten bislang nichts von den Morden und auch nicht von der brutalen Polizeigewalt gegen die folgenden Protestmärsche, welche Panama-Stadt zeitweilig lahmgelegt haben. Seit ein paar Wochen ist die deutsche Filmemacherin Miriam Fischer vor Ort in Panama. Auf dem Kongress führte sie ihren neuen Dokumentarfilm zum Mord am jungen Bauarbeitergewerkschafter Irony Smith vor. Die Reaktion war überwältigend. Und deshalb hält Miriam Fischer die Organisation internationale Foren auch für unverzichtbar.
Also ich denke, dass eine internationale Vernetzung und eben auch in Zentralamerika unheimlich wichtig ist. Und gerade in der Situation, wo eben die Repression zunimmt. Also die Tatsache, dass es jetzt Tote gibt, dass Gewerkschafter wirklich eben nicht nur in Anführungsstrichen unter sehr bedrohlichen Bedingungen arbeiten, sondern direkt auch gezielt ermordet werden. Also es war ja nicht mal, dass in der Konfrontationssituation umgekommen ist, jetzt der letzte Tote, Irony Smith, sondern der ist wirklich ganz gezielt mit einem Schuss in den Rücken ermordet worden.
Die Götter schufen die Menschen aus Mais, erzählt die Maya-Legende. Die Menschen schufen den Mais aus dem Wildgras Teosintle, erzählt die Wissenschaft. Das geschah vor etwa 5000 Jahren im südlichen Mexiko. Das Getreide ist bis heute das wichtigste Grundnahrungsmittel Mexikos und allen indigenen Kulturen Mittelamerikas heilig. Und derzeit ist der Mais in den Augen vieler Mexikanerinnen bedroht durch genetisch veränderten Mais.
Wir sind Kinder des Mais. Mit der Einführung von genetisch veränderten Maissorten, die jetzt auf Versuchsfeldern ausgesät werden sollen, nehmen sie uns einen Teil von uns als Mexikaner, einen Teil unserer Kultur, unserer Identität, unseres Wissens, einen Teil unseres jahrtausendealten Wissens über den Mais. Die Einführung von Genmais ist ein Problem für die Wirtschaft, die Politik, die Kultur, die Umwelt. Und deshalb sagen wir definitiv Nein zu genetisch veränderten Pflanzen.
Genmais ist in Mexiko eigentlich verboten. 1998 verabschiedete die damalige Regierung ein Moratorium, das den Anbau von genveränderten Mais verbot. Zu groß, waren sich Wissenschaftlerinnen damals einig, sei die Gefahr, dass sich die genetisch veränderten Pflanzen im Ursprungsland das Mais auskreuzen könnten. Doch 2001 entdeckten Biologen von der kalifornischen Universität Berkeley in zwei ländlichen Gegenden Mexikos Merkmale von genetisch veränderten Mais in den Maispflanzen von Kleinbauern. Sie lösten damit einen Skandal aus. Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse im renommierten Fachblatt Nature. Doch es hagelte Kritik und die Zeitschrift rief den Artikel nach wenigen Monaten zurück. Auf Druck der Konzerne, meint Ignacio Chapela, einer der beiden Biologen. In Mexiko begann das Umweltministerium wenig später eine große Studie zur Verbreitung von Genmais. Forscherinnen nahmen tausende Proben aus allen Regionen Mexikos. Doch die Ergebnisse sind bis heute nicht veröffentlicht. Woher der entdeckte Genmais stammte, war indes kein großes Rätsel. Im Rahmen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA dürfen die USA seit 1994 ohne Kennzeichnungspflicht Mais nach Mexiko einführen. Rund 60% davon ist genverändert. Eine Kennzeichnungspflicht gibt es nicht. So sind zwar rund 90% der Mexikanerinnen gegen Genmais, sie können sich aber nicht dagegen wehren, ihn dennoch zu essen. Alera Lara von Greenpeace Mexico.
In Mexiko, vor allem in den Städten, besteht sehr wenig Bewusstsein über die tatsächlichen Probleme auf dem Land. Die Regierung und die großen Konzerne argumentieren, wir müssen genetisch veränderte Lebensmittel einführen, um die Produktivität der Landwirtschaft zu erhöhen. Und das ist einfach eine komplette Lüge.
Das Problem, sind sich Umweltschützerinnen und Kleinbauernverbände einig, ist vielmehr die fehlende Unterstützung für das mexikanische Land. Seit den 1980er Jahren hat die Regierung die Zuschüsse für das Land immer mehr gestrichen. Mit dem hochsubventionierten und industriell angebauten Mais aus den USA können die Kleinbauern in Mexiko nicht konkurrieren. Denn 85% der Produzentinnen bauen Mais nach wie vor auf winzigen Feldern an, oft unter widrigen Bedingungen. Enrique Perez vom Kleinbauernverband ANEC ist seit einem Jahr an der Kampagne Sin Mais, No Hay País beteiligt, die sich für die kleinbäuerliche Landwirtschaft einsetzt und gegen Genmais.
Esta campaña y muchas de las organizaciones que participamos en esta campaña y otras más.
Diese Kampagne und wir Organisationen, die an ihr teilnehmen, wir sagen ganz klar, dass wir keinen Genmais wollen. Wir brauchen ihn nicht. Mexiko ist das Ursprungsland des Mais. Es gibt hier über 60 verschiedene Sorten. Wir sind nicht gegen Forschung oder Entwicklung. Aber die Campesinos haben selbst mit ihrer eigenen Technik den Mais gezüchtet, verbessert, für alle möglichen Anforderungen die passenden Sorten entwickelt. Wir brauchen keinen Genmais, der dieses Wissen, diese Vielfalt bedroht.
Ähnlich sieht es auch Alera Lara.
Die Konzerne lassen die Bauern einen Vertrag unterschreiben, dass sie die Samen im nächsten Jahr nicht wieder verwenden dürfen, um sie auszusehen. So zwingen sie die Bauern in die Abhängigkeit, sie müssen dann wieder und wieder bei ihnen kaufen. Aber die meisten Kleinbauern wissen sehr genau, dass das für sie viel teurer wird, dass sie keine Vorteile haben. Und deshalb wollen sie keine genveränderten Pflanzen.
Gerade weil die Mehrheit der Bauern gegen Genmais ist, war die Auskreuzung von Genmais kein Zufall, meint Sevilla Ribeiro von der Organisation ETC Group. Die mexikanische Regierung sei zu 100% für den Anbau von Genmais. Der US-Konzern Monsanto, der die Rechte an über 90% aller genetisch veränderter Pflanzen hält, habe enge Verbindungen in alle Parteien. So sei der mexikanische Staat über Jahre hinweg untätig geblieben, obwohl nachfolgende Studien die Existenz von Genmais in Mexiko bestätigten und selbst die Umweltkommission des NAFTA-Abkommens empfahl, Mais nur noch in gemahlener Form nach Mexiko zu importieren. 2005 beschloss das mexikanische Parlament, trotz der Proteste von Umweltschützern und Kleinbauernverbänden, das Gesetz zur Biosicherheit und genveränderten Pflanzen, das die Aussaat von Genmais auf Versuchsfeldern erlaubt. Monsanto-Gesetz heißt es in der Bevölkerung. Doch es ist bis heute nicht in Kraft. Umweltverbänden gelang es, durch Klagen und den Verweis auf internationale Biodiversitätsabkommen die Umsetzung des Gesetzes vorerst zu verhindern, weil die Ausführungsbestimmungen des Gesetzes noch nicht veröffentlicht sind. Lehrer Lara erklärt zum Monsanto-Gesetz.
Für jedes Versuchsfeld muss eine Genehmigung beantragt und eine Fallstudie gemacht werden. Mexiko muss festlegen, wo der Ursprungsort des Mais ist. Dort gelten Sonderregeln und kein Genmais darf ausgesät werden. Und wir sagen, ganz Mexiko ist Ursprungsort des Mais. In allen Teilen Mexikos gibt es Sorten, die nur dort vorkommen. Die Idee der Regierung und der Konzerne ist, dass man im Norden Mexikos ohne Probleme Genmais aussehen könnte, weil es dort keine heimischen Maissorten gibt. Nur der Süden, meinen sie, ist ein Zentrum der Biodiversität. Aber das stimmt nicht. Und deshalb wollen wir, dass ganz Mexiko als Ursprungsort des Mais anerkannt wird. Alle Studien haben gezeigt, dass die Koexistenz von traditionellem Mais und Genmais einfach unmöglich ist.
Mit dieser Meinung ist Lara nicht allein. Umweltschützerinnen, Kleinbauernverbände und indigene Organisationen haben sich über die letzten Jahre zu einem breiten Bündnis gegen Genmais zusammengeschlossen. Sie alle warten jetzt, dass die Ausführungsbestimmungen veröffentlicht werden. Denn der Kampf um die Einführung von Genmais, fürchten sie, ist noch nicht vorbei. Mexiko, meint so Silvia Ribeiro, sei ja nicht nur ein riesiger Markt für Mais, sondern gerade deshalb für die Konzerne interessant, weil es der Ursprungsort der Pflanze ist. Wenn Monsanto es hier schaffe, Genmais durchzusetzen, mit welchen Argumenten sollten sich denn andere Länder noch dagegen wehren?
You are a donkey, George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Tú eres un cobarde. Cobarde. Asesino. Genocida. Eres un borracho. Mr. Danger. Eres un mentiroso. Tú, asesino cobarde. Come on here. Come on here, Mr. Danger. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey.
Uribe es un peón de Bush. Triste peón del imperio eres, Uribe.
You are a donkey.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de